RD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Eine neue Folge von Amerika, wir müssen reden, aber wir haben heute früh schon geredet über Amerika, denn wir waren eingeladen von einer guten Freundin von uns hier in Hamburg, die Lehrerin ist, und die hat uns gebeten, mit ihren 8- und 9-Klässlern über die USA und was da gerade los ist und auch das transatlantische Verhältnis zu sprechen. Und das war interessant. Es war ein bisschen früh für mich, muss ich sagen.
Du hattest einen späten Abend gestern.
Ja, nach der Europawahl eine sehr späte Tagesthemensendung. Insofern war es, aber ich glaube, ich war so einigermaßen kohärent.
Ich glaube, es war auch früh für manche von den Schülerinnen. Ich glaube, eine ist sogar eingeschlafen.
Okay. Aber es lag nicht an unserem langweiligen Vortrag, hoffe ich.
Ich hoffe nicht. Nee, aber also die anderen, die wach waren, die haben ziemlich gute Fragen gestellt,
ja.
Waren total interessiert in der Wahl.
Waren gut vorbereitet auch.
Was passiert im November, ja. Wie unser Wahlsystem funktioniert. Das ist immer eine, also wie viel Zeit haben wir, das zu erklären?
Ja, das ist auch etwas, was ja auch in unseren Podcast-Folgen immer wieder ein Thema ist, auch die Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems und des politischen Systems dort, ja.
Auch eine sehr interessante Frage, was ist besser in Deutschland als in Amerika, hat der eine gefragt, und wir haben über, also wir hatten schon eine Liste eigentlich.
Darauf wollen wir jetzt alles nicht im Einzelnen in dieser Folge eingehen, aber ich würde gerne eine Frage, die einer gestellt hat, einer der Schüler, kurz aufgreifen, nämlich die Frage, wie sehr interessiert die Amerikanerinnen und Amerikaner denn diese Europawahl, die wir gerade hatten am vergangenen Wochenende?
Ja.
Und ja, die Antwort ist ein bisschen ernüchternd vielleicht. Ja, also das Echo der Europawahl in den USA ist nicht so gewaltig. Natürlich wird drauf geguckt, zum Beispiel, dass es Neuwahlen in Frankreich jetzt gibt als Reaktion darauf. Das wird sicherlich dort angekommen sein. Aber wenn man ehrlich ist, wir schauen ja auch eher immer dann auch auf die Präsidentenwahlen und was da los ist, wie in diesem Jahr. Die Midterms, die finden zwar auch ein Echo, sind aber in unserer Aufmerksamkeit jetzt auch nicht so groß. Aber insofern, ja, die Europawahl, bei uns ein Riesenthema natürlich, gerade auch mit den Ergebnissen, aber in den USA sind andere Dinge derzeit wichtiger. Aber ein Aspekt dieser Europawahl oder dieses Ergebnisses hier bei uns in Deutschland, den würde ich dennoch gerne mal kurz aufgreifen, und zwar das Ergebnis der AfD, fand ich interessant. Da wir hatten ja wie immer Jörg Schönborn, der die Zahlen präsentiert hat, die Ergebnisse, die Hochrechnungen, aber auch eine Menge Analysen in den Zahlen, nämlich Wählerwanderungen oder solche Punkte. Und da war eine Zahl oder ein Aspekt, den er erwähnt hat, den ich sehr interessant fand, auch mit Blick auf das, was in den USA gerade passiert. Die AfD hat es geschafft, bei dieser bundesweiten Wahl die zweitstärkste Kraft hinter der Union zu werden. Und das sage ich jetzt ganz wertneutral in erster Linie mal, trotz all der Skandale, die es in den vergangenen Wochen und Monaten gab. Das hat angefangen mit dem Treffen in Potsdam und den ganzen Demonstrationen für Demokratie gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Dann die Tatsache, dass der Spitzenkandidat Maximilian Krah und auch die Nummer 2 auf der Liste versteckt wurden am Ende im Wahlkampf wegen all der Sachen, die da passiert sind von Russland und China. Connections bis hin zu den Aussagen über die SS in einer italienischen Zeitung. Also all das, was da passiert ist. Sogar, dass die AfD aus der eigenen Fraktion geworfen wurde im Europaparlament daraufhin, kurz vor der Wahl. Die Tatsache, dass 3 Landesverbände gesichert rechtsextrem sind, dass das Urteil bestätigt wurde vom Oberverwaltungsgericht in Münster, dass die AfD als Verdachtsfall eingestuft werden darf und dementsprechend auch weiter beobachtet werden kann. Mit dem Argument auch, dass es Anhaltspunkte gibt, dass die Partei Bestrebungen verfolge, die gegen Menschenwürde bestimmter Gruppen sowie gegen das Demokratieprinzip gerichtet seien, so das Urteil des OVGs in Münster. Und ich erwähne all das deswegen, weil all das eben Wählerinnen und Wähler offenbar nicht abgeschreckt hat. Und da war eine Sache, die Jörg Schönborn bei den Analysen dann auf seinen Tafeln gezeigt hat, nämlich eine Zahl, die mich sehr gewundert hat. 82% der AfD-Anhänger sagen, es ist mir egal, dass die AfD in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht. Und das war etwas, wo ich im Hinterkopf gedacht habe, das ist eine Parallele zu den USA, das kenne ich auch, wo eben Trump-Anhänger sagen, es ist mir egal, was dieser Mann Donald Trump macht, tut, wie er auftritt und all das, solange er die richtigen Themen anspricht. Ja. 82% der AfD-Anhänger.
So ein bisschen Déjà-vu oder déjà gehört. Ne? Also ja. Das hören wir auch. Und das haben wir letztes Mal in der letzten Folge gesagt, weil ich bin so häufig gefragt, also wie kann deine Papa, wie können Trumps Unterstützer immer so treu bleiben? Also wie jetzt der neueste Fall, die Verurteilung gegen Trump. Also dass er echt, also eine echte Straftäter ist. Also aber auch die ganze Sachen, das die haben passiert in seiner Amtszeit und seit dann. Ich meine, verschiedene Prozesse gegen ihn, die noch laufen müssen. Die 6. Januar und seine Rolle drin, also seine große Lüge, also und wie er immer protestiert, immer noch gegen das Wahlergebnis und sagt, dass er diese Wahlergebnis in 2024 nicht akzeptieren würde, wenn er verliert. Also und so und so und so und trotzdem, Leute bleiben treu. Ich glaube, mein Vater hat gesagt, ja, es ist mir scheißegal, I don't give a rat's ass, hat er gesagt. Also, neuer Spruch für alle, a rat's ass, eine Rattenarsch. Es ist mir scheißegal, was der Gericht sagt. Also, ja. Eigentlich bin ich mehr sicher jetzt, dass ich würde bei ihm bleiben, wegen die ganze Gegner und wie die Demokraten versuchen, ihn zu halten. Und das ist die einzige, was sie haben, ihn zu stoppen.
Genau, und deswegen fand ich das so erwähnenswert, weil immer gerade viele hier in Deutschland uns dann immer fragen und auch mit so einem gewissen Unglauben und Schock fast, oh, das alles und trotzdem wählen die ihn, wie kann das sein? Und ich finde, da ist so eine gewisse, klar, man darf immer nicht Äpfel und Birne vergleichen oder wie man im Englischen sagen würde, Apples and Oranges, can't compare. Aber das ist schon so ein bisschen ähnlich, zumindest finde ich das eine gewisse Analogie, dass da, egal was passiert, solange die richtigen Themen, alles andere kann ich dann ausblenden, mir ist das eine wichtig, solange es die richtigen Themen sind, ist mir auch egal, dass die Partei in Teilen als rechtsextrem gilt.
Genau, seine Unterstützer geben Trump auch ein Pass, also er ist
egal. Ein Freifahrtschein sozusagen.
Genau, und es sieht aus wie auch egal, was passiert, was eigentlich neu ist für Deutschland. Ich meine, wir leben jetzt mit Trump seit einer Weile jetzt, seit 9 Jahren. Aber also das ist neu in Deutschland. Und ich dachte auch immer, sowas könnte nicht passieren. Eigentlich in die Staaten auch, denke ich. Also das Trump ist ein Ausnahmefall. Mhm. Aber es scheint wie diese Partei hier in Deutschland hat auch eine ähnliche, also was heißt eine Art Teflon irgendwie.
Ja, dass all das, was im Vorfeld dieser Europawahl passiert ist, nicht diesen Effekt hatte, den man vielleicht erwartet hätte oder bei anderen Parteien erwartet hätte. Wer weiß, vielleicht wäre es ohne die ganzen Dinge noch viel, viel besser ausgegangen für die AfD. Aber eben zweitstärkste Kraft, das fand ich doch bemerkenswert, auch im Blick auf die USA. Aber Stichwort die richtigen Themen. Also ne, mir egal, solange die richtigen Themen angesprochen werden. Ein wichtiges Thema bei uns ja auch die Migration, die Einwanderung und auch natürlich, wir haben es oft erwähnt, in den USA genauso Migration, die Situation an der Grenze, an der Südgrenze zu den USA. Und da hat in der vergangenen Woche US-Präsident Biden versucht, dieses Thema zu besetzen und hat man muss es wahrscheinlich so runterbrechen auf diesen Nenner, eine Obergrenze eingeführt für Flüchtlinge und Migranten und Asylsuchende. Das ist ja etwas, was auch hier in Deutschland immer wieder diskutiert wird, in Europa vielmehr. Sollte es eine Obergrenze geben, so nach dem Motto, irgendwann ist genug und dann nehmen wir niemanden mehr auf. In den USA gibt es die jetzt de facto, denn er hat per präsidentiellem Dekret, Presidential Executive Order, hat er eben angewiesen, dass es in den USA, wenn innerhalb von einer Woche täglich mehr als 2.500 Menschen illegal einwandern und aufgegriffen werden, dass dann ja die Schotten dicht gemacht werden. Das ist dann keine Asylanträge.
Die Grenze von der Grenze.
Genau, also dass dann keine Asylanträge mehr angenommen werden und sogar so weit geht, dass jemand, der dann aufgegriffen wird, darüber hinaus für 5 Jahre dann überhaupt nicht mehr in die USA einreisen darf und sofort abgeschoben und abgewiesen wird. Im Prinzip die Aushebelung des Asylrechts, des Grundlegenden erstmals in gewisser Weise. Und das ist eine Situation, die wir gerade auch haben. Derzeit erfüllt das diese Quote, also gilt es im Prinzip ab jetzt, diese Obergrenze.
Das ist auf jeden Fall ein Versuch von Biden, irgendwas, also das ist, wie du sagst, es ist ein großes Wahlkampfthema. Und es ist Bidens Versuch, irgendwas zu machen, zu schaffen, bevor eigentlich kommt innerhalb 2-3 Wochen die erste Debatte, wo er auf die Bühne stehen würde mit Trump, aber auch vor der Wahl im November. Er war so häufig kritisiert, dass er schafft nichts wegen die Grenze. Und das ist eine Art, er hat irgendwas auch, also beide Parteien, Demokraten und Republikaner, haben zusammengearbeitet im Senat und das haben die nicht geschafft, durch das Haus zu bringen, wegen einer Kritik von Trump. Und so dann viele Republikaner haben dagegen gestimmt.
Im Februar, genau, wir erinnern uns. Er hat extra quasi gesagt, nee, nee, lass das mal fallen, wir geben Joe Biden diesen Punkt nicht. Genau. Wir brauchen das, also so explizit hat man es nicht gesagt, aber das war so der Tenor ungefähr. Das ist ein Wahlkampfthema, das lassen wir uns jetzt nicht wegnehmen.
Und in diese Hin und Zurück, also das war ein Punkt eigentlich, oder wollte das, Biden wollte das, dass es sein würde. Aber Trump hat sofort reagiert. Er hat ein Video veröffentlicht auf deiner Social Media und hat genau das gesagt, das ist nur ein Versuch von Biden, einen Punkt zu kriegen, aber es funktioniert nicht, er hat nichts geschafft, das wird immer noch ein Fail sein und nur ich kann diese Mauer bauen und irgendwas tun.
Ja, es wirkt so ein bisschen transparent, so als Wahlkampfmanöver, ne? Wenige Wochen vor dem ersten TV-Duell mit Donald Trump will er da nicht blank sein auf der Flanke und sagen, hey, ich hatte ein Gesetz eingebracht, das habt ihr abgeschmettert, also habe ich es jetzt mit Executive Order versucht, so eine harte Grenze einzuziehen. Ich tue doch was hier für die Sicherung. Es gibt zwar Ausnahmen auch, also für Opfer von Menschenhandel oder Alleinreisende, Minderjährige oder Menschen mit akuten medizinischen Notfällen, also die würde man da nicht an der Grenze krepieren lassen. Und erst wenn innerhalb einer Woche eben dieser Schnitt von 2.500 wieder unter 1.500 pro Tag Grenzübertritte fällt, dann würde diese Maßnahme wieder ausgesetzt, bis es dann wieder ansteigt und dann wieder in Kraft tritt.
Aber ob das wirklich ihm diese Punkt gibt, ne? So wie gesagt, also Trump-Unterstützer hören von Trump, das ist nur eine Art Pflaster, dass er schafft nicht wirklich irgendwas, es ist nur wegen der Wahl. Und seine mehr progressive Seite der Partei, der Demokratische Partei, sind auch unglücklich damit. Die sind gegen strengere Regeln an die Grenze und kritisieren das auch. Insofern ist es ein bisschen wie die Situation in Gaza jetzt. Er kriegt Kritik, er will beide Seiten ein bisschen was geben und kriegt am Ende nur Kritik von beiden Seiten.
Genau, es könnte nämlich womöglich ihm selbst eher schaden, weil auf der republikanischen Seite wird er wahrscheinlich keinen überzeugen, oh, jetzt tut er was gegen die Grenze, weil die wählen dann sowieso lieber das Original, das schon von Anfang an immer für die Mauer stand. Also dann doch lieber Donald Trump als Grenzschützer. Genau wie du sagst, er verstört weite Teile der linksliberalen demokratischen Basis bei sich, die dann sagen, ey, Moment, wir werfen hier gerade unsere amerikanischen Werte über Bord und die Verpflichtungen gegenüber Menschenrechten und Asylrechten werden hier plötzlich per Unterschrift und Dekret aufgehoben. Das kann es ja auch nicht sein. Also ein riskantes Spiel, glaube ich, das Biden da wahrscheinlich auch wagen muss, weil er sonst von Trump bei der Debatte, bei dem Thema links und rechts, das um die Ohren gehauen bekäme. Andererseits ist es fraglich, ob es wirklich den Effekt hat und sogar nicht eher schadet.
Aber das war das Letzte, was Biden gemacht hat, bevor er eingestiegen ist in Air Force One und ist über den Teich geflogen nach Frankreich.
Wir alle haben in den Nachrichten in den vergangenen Tagen diese Bilder gesehen. Der 80. Jahrestag von D-Day, der Landung der westlichen Alliierten in der Normandie, der Beginn sozusagen der Befreiung von Nazi-Deutschland Europas auf der Westseite. Auf der Ostfront war ja die Rote Armee schon auf dem Vormarsch. Aber ein großer Tag natürlich für die USA und auch Großbritannien und Frankreich natürlich, aber für einen US-Präsidenten. Ich erinnere mich noch 1994 an die Feierlichkeiten damals mit Ronald Reagan zum 50. Jahrestag, ein halbes Jahrhundert D-Day. Und jetzt feiert er schon den 80. Jahrestag. Und damals waren noch eine Menge Veteranen dabei, die auch in dem Alter noch waren. Aber jetzt, also das war schon beeindruckend einerseits. Später. Genau, 30 Jahre später. Es gab tatsächlich noch eine ganze Reihe, aber die waren halt entsprechend alle mindestens 98. Die mussten ja 18, 19 Jahre alt damals gewesen sein. Die waren alle um die 100. Und
die meisten im Rollstuhl und genau, also aber vor Ort und ein paar auch auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Wir haben schon darüber gesprochen, aber eine sehr bewegende Moment in dieser Zeremonie, als Justin Trudeau, der Premier von Kanada, hat einen von diesen Veteranen, Zelensky, vorgestellt.
Präsident Zelensky aus der Ukraine war auch da natürlich.
Genau, und der hat ihm, er saß, diese Veteran im Rollstuhl, aber hat Zelenskys Hand genommen und wollte dann das versuchen zu küssen, als ein Zeichen von Respekt. Und Zelensky hat sofort gesagt, nee, das nein, du bist unsere Held, du bist, und der Veteran, nee, du, you are a savior, you are the savior of Europe. Und dann Zelensky, nee, du hast es gemacht, das ist, und er hat dann gefragt für ein Foto zusammen. Und,
können wir ein Selfie machen?
und dann hat gesagt, so, ich bete für dich. Und boah, ich meine, ich bin, also, wie du weißt, Ingo, schon.
Jetzt schießen dir schon die Tränen gerade ins Gesicht.
Nah am Wasser gebaut, aber Mann, was für eine Moment, ja. Als dieser Veteran, der hat als 18-Jähriger, also ist für das wahrscheinlich allererste Mal im Leben nach Europa gekommen, in dieses Boot und hat gekämpft auf die Zeiten von den Alliierten in der Zweiten Weltkrieg. Und dann sagt er zu Zelensky, der jetzt in der Kampf seines Lebens ist mit Russland, ich bete für dich, du bist unsere Held, du bist ein Held. Und das war einfach so. Boah, ich habe in meiner Kaffee geheult, muss ich sagen.
Ja, also eine Menge bewegende, emotionale Momente bei diesen Feierlichkeiten zu 80 Jahre D-Day. Dass dieser Veteran, der das damals erlebt hat und überlebt hat, und das muss ein wirklich grausamer Tag gewesen sein, diese Landung, in der gerade für die Amerikaner da am Omaha Beach. Und an der Stelle würde ich auch nochmal, ich habe das in einer vorherigen Folge ja auch schon mal erwähnt, unbedingt empfehlen, die Dokumentation 24 Hours D-Day, 24 Stunden D-Day, die in der ARD lief und auch natürlich in der ARD-Mediathek nach wie vor zu sehen ist, wo ganz viel Filmmaterial von damals, das wir nur aus Schwarz-Weiß-Szenen kannten, nachkoloriert worden ist, aufwendig und dadurch so eine Authentizität da reinbringt und eine Unmittelbarkeit, die wirklich beeindruckend ist. Und das kann ich wirklich nur empfehlen an der Stelle auch nochmal, diese Dokumentation 24 Stunden D-Day sich anzugucken.
Das sollten wir die Schüler und Schülerinnen von heute empfehlen, auch weil die haben am Ende, die dürfen ein paar Fragen stellen und haben gesagt, dass sie waren sehr, sehr interessiert in militärische Geschichte. Für euch Schüler und Schülerinnen, das ist ein guter Tipp für euch, wenn ihr Interesse habt. Aber jetzt geht's weiter. Biden ist, wie gesagt, nach dieser D-Day-Ceremony gab es auch Treff für Biden in Frankreich. Gab es auch ein Staatsabendessen, wo alle kamen, sehr schick in schöne Kleider und
ja, Biden bleibt eine Weile in Europa, also nicht nur die D-Day-Feierlichkeiten, sondern jetzt auch G7-Gipfel diese Woche in Italien.
Genau.
Und also
diese Woche nach Italien, irgendwo in Apulien, ja. Fasano.
Na, es klingt schon gut, ja, nee, aber ungewöhnlich lang auch, aber gut, es ist jetzt terminlich eben so, hat man alles in einen Rutsch gepackt, aber normalerweise ist ein US-Präsident selten länger als eine Woche außerhalb des Landes und unterwegs, aber jetzt entsprechend diese Punkte.
Klar, er muss ein bisschen die Jetlag, ist ein bisschen schwierig. Na
gut, ich glaube, man kann in der Air Force One auch ganz gut schlafen. Also da sind Vorrichtungen bestimmt getroffen für den Präsidenten. Ja, aber während Biden eben längere Zeit jetzt in Europa weilt, hat sein Sohn währenddessen zu Hause in den USA ein paar juristische Probleme, Hunter Biden. Und wir gehen nicht unbedingt darauf ein, weil es jetzt für die Politik der USA so maßgeblich wäre, aber weil natürlich gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Verurteilung von Donald Trump, und wir sind ja extra in einer Sonderfolge darauf eingegangen, aber vor diesem Hintergrund natürlich die Republikaner das aufgreifen, dass jetzt ein unmittelbares Familienmitglied von Joe Biden, sein Sohn Hunter Biden, auch vor Gericht steht. Und das ist natürlich gefundenes Fressen.
Er ist in einem Gerichtshof in Delaware letzte Woche und diese Woche noch vor einen Richter gekommen, weil er sollte eine Waffe illegal bekommen haben. Wenn man eine Waffe kauft, man muss ein Formular ausfüllen und darf nicht drogenabhängig sein. Und er hat auch gekreuzt auf diesem Formular, dass er drogenabhängig nicht war. Aber der Prosecution, wie sagt man,
Die Anklage
hat Hunter Bidens eigene Worte gegen ihn benutzt. nicht als Zeuge, aber also eine Audio-Version von seiner, das Buch, das er geschrieben hat über sein Leben, seine Autobiografie, wo er spricht über seine Drogenabhängigkeit und was er erlebt hat, wie es war für ihn. Und die Prosecution hat das dann als...
Ja, weil man gesagt hat, okay, du hast angekreuzt, ich war da nicht drogenabhängig, als ich die Waffe gekauft habe oder bekommen habe. Und jetzt erzählst du ja in deinem eigenen Buch, dass du da doch ziemlich drin gesteckt hast. Das wird jetzt zum Thema gemacht.
Ja. Ja, sieht nicht so gut aus. Der Prozess geht weiter, aber wie wir gesagt haben, wegen Trumps Prozess, man kann entweder verurteilt werden und dann müssen alle 12 in der Jury einig sein, die müssen alle die gleiche Meinung haben, oder freisprechen, dann sind alle 12 auch einig, dass der Person freigesprochen sein
unschuldig
soll.
Unschuldig ist, ja.
Oder der Hung Jury. Und das ist, ich glaube, der große Hoffnung von Hunter Bidens Team, dass vielleicht ein von der Juror nicht einig ist mit der Entscheidung. Und dann wird er so gut wie freigesprochen.
Aber wie gesagt, die juristischen Ergebnisse dieses Verfahrens sind das eine, aber der politische Fallout in gewisser Weise, das wird natürlich von den Republikanern und vom Trump-Lager ausgenutzt. Und
der Prozess ist jeden Tag in der Schlagzeilen in konservativen Medien in den Staaten. Die folgen das sehr, sehr nah.
Ja, und ist so ein bisschen natürlich quid pro quo, wenn man so will. Ne? Ihr habt quasi unserem Mann den Prozess gemacht und jetzt, beziehungsweise habt das ausgeschlachtet und jetzt sind wir dran. Auch wenn es nicht direkt um Joe Biden geht, sondern um seinen Sohn. Aber Stichwort Gerichtsverfahren. Ich hatte es eben kurz erwähnt. Wir haben ja eine Sonderfolge, die man auch noch nachhören kann in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt, zu dem Urteil gegen Donald Trump im Verfahren um die Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels. Juristisch, aber jetzt hat sich so ein bisschen mit ein paar Tagen Abstand der Staub etwas gelegt sozusagen. Und
the dust has settled,
ja,
sagt ihr das auch?
Das sagen wir genauso. Okay. Das ist eine Redewendung, die wirklich identisch ist. Ja. Und ja, wie blickst du jetzt noch mit etwas Abstand darauf?
Ja, ich muss zugeben, also die erste eigentlich Reaktion war Schadenfreude pur. Wie ich gesagt habe, ich habe meinen Vater sofort geschrieben und haben gesagt, schuldig. Aber wenn man dann ein bisschen runterkommt von dieser Schadenfreude High, dann... Nee, es ist eine traurige Situation auch, dass eine ehemalige und vielleicht zukünftige Präsident auch ein Straftäter ist.
Wobei das Berufungsverfahren ja noch aussteht.
Das stimmt.
Also es kann ja noch in Berufung gehen und dann sich wieder auch umkehren, theoretisch. Aber grundsätzlich
der Prozess läuft noch in diesem Sinne. Und aber trotzdem, dass wir sind in so einem Fall, wo ich kann das... so sehen, als der Justizsystem hat funktioniert. No one is above the law, wie wir sagen. Also, und mein Vater kann das als Hexenjagd sehen. Also,
ja, da sind wir wieder bei dem, was wir anfangs gesagt hatten. Ne? 82% der AfD-Anhänger sagen, ist mir egal, ob die rechtsextrem sind, solange sie die richtigen Themen besetzen. Und das jetzt genauso. Mir egal, ob der Straftäter ist oder verurteilt wurde, solange er die richtigen Themen besetzt. Ja. Wird also, ihm das quasi nachgesehen.
Genau. Und wie so häufig die Demokraten jetzt versuchen, ein bisschen zu überlegen, wie sie damit umgehen soll. Weil wenn die so viel nochmal diese Schadenfreude haben, dann das spielt dann genau rein in das Theorie von den Republikanern, dass es wirklich ein Hexenjagd war. Mm, und dass die haben das extra nur gemacht. Besonders, ihr habt wahrscheinlich gesehen, eine Pressekonferenz nach der Verurteilung mit Präsident Biden. Jemand hat am Ende der Konferenz, ein Journalist hat ihm gefragt, was er denkt von der Verurteilung. Und er war fast raus der Tür und er hat gestoppt und hat seinen Kopf gedreht und dann hat gelächelt in diese Art. Was heißt Smirk? Haben wir also smirked.
Ja, das gibt es nicht so richtig, finde ich, als gute Übersetzung. Also es ist nicht Grinsen im Sinne von, es ist so ein, So ein bisschen gehässig oder ja, schadenfreudig grinsen. Also Smirk lässt sich schwer übersetzen, finde ich.
A look says a thousand words. Also manchmal,
genau.
und alle haben das interpretiert als so.
Genau, übersetzt es ganz gut.
Sagt dieser Lächel, ja. Also, und das hat die Trump-Campaign auch sofort gesehen und sofort benutzt. Und wie ihr auch schon vielleicht wissen, also innerhalb die ersten 24 Stunden nach dieser Verurteilung haben die Trump-Kampagne, mindestens haben sie gesagt, dass sie haben mehr als 50 Millionen Dollar reingeholt. Also das kann
Boah.
und immer noch, die holen immer noch Geld rein und das alles von kleiner Spende, die meisten von typical Americans, also ein bisschen, $20 hier oder $50 da, dass die reinschicken. Der Website hat sogar gecrashed, weil so viele sind sofort zum Website und wollten was geben. Also, so dass dieser Krieg, sag nicht, War Chest, die
Die
Kriegskoffer,
Kriegskasse,
Kriegskasse,
würde man
so dass
sagen, ja.
das genauso voll
Die
ist.
Wahlkampfkasse in dem Sinne, ja. Es
Wahlkampfkasse.
geht ja nicht um den Krieg, aber
Ja.
um den Wettkampf da. Das ist in der Tat so, wie wir es ja auch prognostiziert haben, ne, dass es diesen Effekt geben würde, jetzt erst recht oder da quasi nach dem Motto, ich kann meinen Kandidaten beleidigen, aber du nicht. Oder ich darf was gegen ihn sagen, aber du nicht. Und wenn jetzt eben quasi dieses Urteil kommt, dass dann eben erst recht. Deswegen auch da, ja, wie du sagtest, so die erste Reaktion bei dir auch und bei vielen Demokraten war auch, okay, endlich hat er es mal geschafft, einer, der sonst durch all die Verfahren in
Genau.
seiner ganzen Karriere immer von seinen Geschäftsgebaren in Atlantic City, der so eine Art Teflonschicht hatte, der immer mit allen durchgekommen ist. Alle anderen sind in den Knast gewandert, ne? Seine Kollegen, seine Verbündeten, was auch immer, seine
Jeder, der hat
Anwälte,
irgendwas mit ihm
ja.
zu tun, eigentlich.
Aber er ist immer durchgekommen und jetzt endlich ist diese Strähne, wenn man so will, zu einem Schluss gekommen. Und da muss man aber aufpassen, dass man da eben das einfach ganz nüchtern betrachtet und da jetzt nicht in irgendeine Häme verfällt, weil auch da das nach hinten dann losgehen kann. Und ja, interessant, aber wie, wenn man so will, diese Untergrabung, Unterwanderung des Rechtsstaates da vorangeschritten ist, in dem Moment, wo man sagt, ja, das akzeptieren wir so nicht. Und das ist die Institution einer unabhängigen Jury, wenn man so will. Wobei, da beginnt es schon. Der Vorwurf war ja, dass sie nicht unabhängig war, weil sie aus lauter New Yorkern bestand. Und da gibt es ja keinen, der neutral gegenüber Trump eingestellt ist. Ja, aber eine Menge Fallout. Wir hatten unsere Sonderfolge ja direkt mehr oder weniger nach Verkündung dieses Urteils gemacht. Und jetzt mal ein bisschen Abstand, ein bisschen nüchterner betrachtet. Bin ich sogar fast an dem Punkt, ja, auch das ist schon wieder Wasser den Potomac runter
Unter dem
und
Water under the Dam, sagt ihr das auch?
ja, sagt man nicht auch Water Under the Bridge im Amerikanischen? Oder ist das ein
Nicht
Song
unter
von
dem Dam.
Adele?
Aber vielleicht, nee, aber ein
Ja.
Dam, Water geht nicht unter der Dam, weil es ist ein Dam.
Na doch, man lässt es da so ein bisschen.
Ein bisschen raus, aber yes, trotzdem. Ich glaube, man kann beide sagen. Also, ja,
Egal.
vorbei. Auf jeden Fall, Trump ist wieder auf der Campaign Trail, hat ein paar Rallyes schon in die letzten paar Tage gehabt in Arizona und in Nevada. Hat auch bei mindestens einem davon über der Verurteilung gesprochen, obwohl es scheint, wie er würde das auch vielleicht ein bisschen mehr weglassen, dass er hat das benutzt. Am Anfang das Geld reinzubringen, aber na so, er liest auch, die Kampagne liest auch die Umfrage, wo man fragt, also wenn Trump tatsächlich verurteilt ist, würdest du für ihn wählen? Und eine Prozent von die Wähler haben gesagt, nee, das würde mich dann, ich könnte nicht für eine Straftäter wählen. Und ich glaube, die sind auch, die wissen das und wollen vielleicht, dass statt ein Thema zu machen, wie so häufig bei Trump, alles ist persönlich und alles wird ein Thema, die wollen das ein bisschen zur Seite lassen.
Weil es noch nicht so ganz klar ist. Also auch wenn jetzt alles ein bisschen nüchterner betrachtet ist und sich der Staub gelegt hat, wie du gesagt hast, ganz klar ist es immer noch nicht, wie sich dieses Gerichtsurteil auswirkt auf dann die Wahlentscheidung von unentschiedenen Wählerinnen und Wählern. Viele bei der Trump-Basis ist klar, haben wir gesagt, die werden, egal was passiert, für ihn stimmen. Aber so ein paar werden sich vielleicht doch überlegen. Und die Frage ist, ob es ausreichend sind für Biden oder eben dann doch nicht. Aber ich glaube, das will das Trump-Lager auch nicht riskieren. Deswegen ist es schon erstaunlich, weil normalerweise würde das jetzt hoch und runter die ganze Zeit. Und er erwähnt es auch, aber nicht so richtig immer wieder in Erinnerung rufen, dass tatsächlich da jemand, dass ein Donald Trump eben verurteilt worden ist, strafrechtlich. Das lässt man lieber so ein bisschen, ja, außen vor, weil vielleicht könnte es doch jemand denken, okay, das ist dann doch eine Drehung zu viel.
Wir haben auch eine Frage von einer Schülerin bekommen heute Morgen. Wer wird gewinnen im November? Was ist immer, also wir haben keinen Kristallball. Wir sind auch häufig gefragt, was wir denken. Aber
Kristallkugel, sagen wir.
Kristallkugel? Ja. Nicht Ball? Okay, sorry,
Kristallkugel. Aber es ist Crystal Ball im Englischen. Ja.
Ja, genau. Also wo man die Zukunft sehen kann. Aber wir können leider nicht. Wir sind häufiger gefragt. Und ich glaube, die Antwort liegt in, also welche Kandidat können mehr Wähler motivieren? Und ob irgendwas zum Beispiel, ja genau, motiviert,
oder abhält.
Genau. Also, und das ist die Frage. Und ich glaube, niemand ist 100% sicher. Und deswegen gehen die ganz vorsichtig mit das Thema jetzt vor.
Aber wie immer gilt natürlich, nicht nur Schülerinnen und Schüler haben Fragen, sondern auch ihr, unser Publikum. Und wenn ihr welche habt, schickt sie gerne an die E-Mail, die in den Shownotes vermerkt ist. Abonniert unsere Episoden, dann verpasst ihr auch keine Sonderfolge, wenn mal eine reinkommt. Wenn
es kommt bestimmt noch ein paar mehr die nächste Zeit.
Genau, also wir freuen uns über Resonanz und für heute sagen wir aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnten euch auch die Daily Good News gefallen. Das ist der News-Podcast von Cosmo. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die machen sich einmal am Tag auf die Suche nach den guten Nachrichten der Welt. Die gibt es nämlich. Die gehen nur oft ein bisschen unter zwischen all den Krisen und Kriegen, die das normale Nachrichtengeschäft bestimmen und über die wir reden. Aber es gibt sie.
Überlange Arbeitszeiten gehen zurück.
Zimmerpflanzen können Benzindämpfer aus der Luft filtern.
US-Präsident Biden genehmigt ein Nationaldenkmal gegen Rassismus.
Ja, und das sind nur drei Beispiele, die zeigen, dass die Welt oft auch mal besser ist, als wir vielleicht denken. Ganz ausführlich bekommt ihr diese Meldungen inklusive Hintergründen und Einordnungen in den Daily Good News von Cosmo hier in der ARD Audiothek.